Wie sieht das mit deiner Hoffnung aus? So nachdem, dass der erste Monat von dem neuen Jahr vorbei ist. Ich habe ja nicht nach den Vorsätzen gefragt, sondern nach der Hoffnung. Ist sie schon erfüllt mit dem Abschluss vom Januar? Oder ist deine Hoffnung vielleicht schon geplatzt? Oder hast du gar keine mehr? Was erhoffst du dir? Und wie gewiss ist deine Hoffnung? So wie die Hoffnung, dass es morgen Sommer ist. Ein paar hoffen vielleicht, dass sich die finanzielle Situation wird verbessern wird. Nachdem, dass die letzte Lohnrunde vielleicht eine Nullrunde war. Andere hoffen, dass Gesundheit zurückkehrt oder zumindest Krankheit nicht grösseres Ausmaß nimmt. Einige hoffen vielleicht, dass der Chef doch noch zur Besinnung kommt und sich in seinem Verhalten verändert. Manchmal nennen wir etwas Hoffnung, wo eigentlich gar nicht Hoffnung sein kann. Es ist weniger Hoffnung, etwas Gewisses, sondern vielmehr ein Wunsch, wie die Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Ich war im Vorfeld schon ein bisschen mit Doris im Gespräch und das Wort Hoffnung im Deutschen ist gar nicht so ein einfaches Wort. Weil Hoffnung wirklich verschiedene Nuancen hat von eben dieser ungewissen Hoffnung, dass morgen schön Wetter ist oder es schneit, je nachdem, was du gern hast. Oder ist es eine Gewissheit, so wie sie der Hoffnung für alle häufig übersetzt wird? Was ist Hoffnung? Ich werde heute Morgen ein bisschen eine Unterscheidung machen zwischen der Hoffnung als Gewissheit und auf der anderen Seite der Wunsch oder vielleicht Sehnsucht oder eben die Ungewissheit, wo man nicht wissen, wie es kommt. Ich werde ein paar Gedanken weitergeben, wo ich selber in einer Predigt gehört habe, die mich angesprochen haben. Wenn wir in die Bibel schauen, so finden wir Aussagen zu beiderlei Sachen, zur Hoffnung oder auch zu Wunsch. So lesen wir beispielsweise, ihr habt es nicht, weil ihr nicht darum bittet. Oder Gott gibt euch nicht, weil ihr euch das wünscht, was euer Ego sich wünscht. Aber auch das andere. Wer bittet, soll überkommen. Und wer sucht, soll finden. Oh, wie gut ist das, wenn man findet, wenn man gesucht hat. Aber wenn es um die Hoffnung geht, so sollen wir nicht darum bitten, sondern die Hoffnung ist uns gegeben in Jesus Christus. Also die Hoffnung ist nicht etwas, wo wir immer wieder darum bitten sollen, sondern wir sollen sie vielmehr festheben und davon leben, weil wir sie schon haben. Gell, um etwas bitten, wo wir schon haben, das wäre irgendwie ein bisschen blöd. Aber festheben. Die Hoffnung, die bereits da ist, als ein Anker und Grund in unserem Leben. Und wenn es mehr ruhig ist, dann ist der Anker nicht so wichtig. Dann schwimmt das Bötchen auch ruhig irgendwo auf dem Meer. Das ist kein Problem. Aber wenn es stürmt, dann ist der Anker von Bedeutung. Hoffnung hat in der Bibel immer etwas zu tun mit dem Glauben an Jesus Christus im Neuen Testament. Und es ist nicht etwas Optionales zum Glauben, wo man müsste dazu bitten oder dazu bestellen, wie wenn man ein Auto kauft, noch diese Ausstattung und diese Ausstattung zusätzlich, sondern es ist uns gegeben. Vielmehr soll Hoffnung ergriffen, festgehalten, in Anspruch genommen werden. Oft reden wir von Hoffnung, aber im Grunde genommen sind es mehr Wünsche. Wir hoffen auf Erweckung. Dabei ist ein Wunsch. Wir hoffen, dass die Gemeinde wächst. Dabei ist es ein Wunsch. Wir hoffen, dass es politisch besser wird. Kriege ein Ende nehmen. Aber es sind Wünsche. Was aber ist denn die Hoffnung, die Gewissheit, die wir haben, wo die Bibel davon redet, wo uns gegeben ist? Ich möchte mit euch heute Morgen so zwei grundlegende Bibeltexte bedenken. Einen haben wir schon gehört in der Schriftlesung aus dem Römerbrief. Aus dem Römerbrief Kapitel 8. Ich lese nur noch mal zur Erinnerung ab dem 24. Vers. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn es mir nicht so gut geht oder schlecht geht, dann wünsche ich mir, dass es mir bald wieder besser geht. Geht es euch auch so? Und dann beten wir und Gott hört unser Gebet. Und manchmal erfahren wir, dass Gott so antwortet, wie wir es uns gewünscht haben. Und manchmal ist seine Antwort vielleicht eine andere oder zu einer anderen Zeit. Aber es ist noch mehr. Es ist noch mehr. Der Heilige Geist betet mit Seufzen für uns vor dem Vater im Himmel. Sind wir uns das bewusst, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass zu jeder Zeit der Heilige Geist für dich und mich betet vor dem Vater? Jetzt, wo wir da sitzen, betet der Geist vor dem Vater für dich und mich. Und wenn du unterwegs bist mit dem Auto oder zu Fuß, mit Hund oder ohne, der betet Gottes Geist für dich vor dem Vater. Und wenn du in der Nacht nicht schlafen kannst, dann schläft auch er nicht und betet vor dem Vater im Himmel. Die Person, die ich die Predigt gehört habe, hat gesagt, wir sind doch bettet in jedem Moment von unserem Leben. Mir hat das Wort doch bettet so gefallen. Das hat für mich ein bisschen getönt, wie das, was man mit dem Zupfenteig macht. Durchkneten. Durchbettet. Wir sind durchbettet. In jedem Moment von unserem Leben betet er für dich und für jedes andere Gottes Kind. Das ist fast eine unglaubliche Tatsache oder eine überwältigende Tatsache, finde ich. Wir sind da. Und Gottes Geist betet für dich. Das ist meine Hoffnung, auch wenn ich predige. Das ist meine Hoffnung, wenn ich nahe bin und zuhöre, dass Gottes Geist für mich betet. Er fleht für dich und mich. Nicht nur dann, wenn du betest, sondern zu jeder Zeit. Gott weiß, was wir brauchen. Gottes Geist weiß, was du brauchst und er betet. Ich finde das grossartig. Das begeistert mich, auch wenn wir nicht zu einer Pfingstgemeinde gehören. Das ist Begeisterung, die tatsächlich gut ist. Vielleicht können wir nicht sagen, dass wir die Hoffnung haben, dass es morgen besser wird. Über das haben wir diskutiert, Doris, gell? Ich glaube, die Hoffnung, dass es morgen besser wird, dürfen wir haben. Aber wir haben nicht Gewissheit. Wir haben nicht Gewissheit, dass es morgen besser wird. Die Hoffnung ist nicht etwas, wo wir nicht gewiss wissen, sondern Hoffnung ist etwas, wo wir ganz gewiss wissen, dass es so wird sein. Und die grundlegende Hoffnung in unserem Leben ist gemäss der Bibel, dass eine Zeit wird kommen, wo die ganze Schöpfung, inklusive du und ich, wo alles grennen wird, das Ende haben. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das wird sein. Wir lesen, dass es kein Leiden mehr wird geben. Kein Seufzen. Kein Weh und kein Weh mehr. Im Lied heisst, alles Weh wurde gut. Durch des Heilandes Blut. Die Zeit wird kommen. Es wird einen Moment geben, wo dir nicht mehr jede Bewegung in den Gelenken wehtut. Es wird eine Zeit sein, wo uns die Vergesslichkeit nicht mehr bedrängt und uns Schwachheit nicht mehr bedroht. Wir wollen und tun immer wieder füreinander beten. Gestern hat es mit euch in der Gebetsstunde, es ist so ein ganzes Krettchen voll vielen auch schweren Gebetsanliegen gewesen. Gottes Geist hat auch dort für dich gebetet. Es ist gut, wir wollen füreinander beten. Lasst uns füreinander beten. Wenn wir krank sind, wenn wir betrübt sind, wenn wir bedrängt sind, wenn es uns nicht gut geht. Und es ist unser Wunsch, dass es morgen besser geht. Dass morgen deine Schmerzen weniger sind. Aber das ist nicht die Hoffnung, die uns treibt. Denn was ist, wenn es morgen nicht besser ist? Dann wären wir ja hoffnungslos. Was ist unsere Hoffnung? Dass eine Zeit kommen wird, wo wir garantiert nicht mehr werden seufzen. Das ist Hoffnung, Gewissheit, nicht nur ein Wunsch. Das ist eine Zuversicht, eine bestimmte Hoffnung, die wir hier gelesen haben aus dem Römerbrief. Die Leiden vom Vers 16, von der jetzigen Zeit, fallen nicht ins Gewicht mit der Herrlichkeit. Das lässt sich vielleicht schnell sagen, weil es uns relativ gut geht. Gell? Wenn ich so ein Boboli habe, sage ich, ja, das fällt nicht so ins Gewicht mit der Herrlichkeit. Aber ich glaube, der Paulus redet nicht von der Boboli von unserem Leben. Der Paulus war im Gefängnis. Man hat ihn ausgepeitscht. Man hat ein paar Mal ans Leben wollen. Und er hat gewusst, von Christen, die ihr Leben hergeben. Bis heute gibt es das. Und das heißt, alles, was man erleidet, fällt nicht ins Gewicht mit der Herrlichkeit von Gott. Ich sehe bei dem Vers immer so eine altmodische Waage mit dem Gewicht, wo man auf die entsprechenden Teller tut. Alles Leiden, was wir haben, fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit von Gott. Das ist die Hoffnung, wo uns hebt. Der Vers 17 mag uns vielleicht auch ein bisschen verwundern, was heisst, wir, wo Gottes Kind sind, sind Erbe. Ah, das ist ja noch schön, gell? Haben wir auch gestern gehört. Und wir werden mit Christus leiden. Das wäre so ein Losungswort, wo man nur den ersten Bibelteil abdruckt. Aber vielleicht mag es uns verwundern, wir werden mit Christus leiden. Unser Leiden, physisch, psychisch, moralisch, geistliches Leiden, ist etwas, wo etwas Gemeinsames hat mit dem Jesus. Ist gut, ist schon immer noch ein Kreuz erlebt, ist aufgestanden. Wenn wir im Vertrauen auf Jesus leben und manchmal auch leiden, dann sind die Leiden oft Momente, wo man näher zu Jesus herrutscht. Wie so auf einem Ofenbänkchen näher zu Jesus. Ehrlich gesagt, ich habe die Zeiten nicht so gern. Ich habe lieber die Hochzeiten, wie die Tiefzeiten. Schwierige Momente, ich mag sie nicht so. Und wenn ich zurückdenke an Momente, wo ich den Eindruck hatte, sie seien schwierig gewesen, so wünsche ich mir diese Momente nicht wieder her. Aber häufig sehe ich im Rückblick, dass sie die Momente, wo mich wieder näher an das Herz von Jesus geführt hat, wo ich wieder automatisch gebetet habe und nicht einfach, weil es jetzt gerade Tageszeit ist dafür. Wo ich wieder mehr mit dem Heiland im Gespräch war und manchmal nur ein Seufzen oder ein Ausschnaufen. Und wo ich manchmal auch erkenne, vielleicht ist es nur Einbildung, aber ich meinte es zu erkennen, dass ich in den Momenten mehr gewachsen bin wie in den leichten Zeiten. Vielleicht mehr in die Tiefe, vielleicht mehr dort, wo man es nicht gerade sieht, aber mehr gewachsen bin zu dem Jesus, der das Fundament und unsere Hoffnung ist. Schätzen wir das Leiden, das uns näher zu Jesus bringt. Ich wage es schon fast nicht zu fragen. Ich finde, es ist eine Herausforderung. Schätzen wir das Leiden, das uns näher zu Jesus bringt. Aber es wird gesagt, dass alles Leiden mal wird ein Ende haben, wenn Jesus wird wiederkommen. Wenn ich leiden möchte, dass morgen vorbei ist, oder lieber heute schon, das ist mein Wunsch. Das ist häufig mein Gebet. Ist mein Gebet auch füreinander. Aber es ist nicht Hoffnung. Wo der Abraham auf dieser Erde war, hat er die Verheißung bekommen, dass aus ihm ein grosses Volk wird sein und dass er ein Land wird bekommen, das ihm noch nicht ist. Und das war seine Hoffnung. Aber er hat es noch nicht gehabt und seine Füße sind noch nicht dort gestanden. Es war eine Hoffnung, die sich erfüllt hat, die eine Gewissheit war. Aber in dem Moment, wo es der Abraham gehört hat und eine lange Zeit von seinem Leben, hat er noch nichts von dem gesehen. Aber es hat sich erfüllt. Viele kennen die wunderbare Formulierung aus Hebräer 11. Vielleicht hat sogar jemand als Konfirmationsspruch mal bekommen. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Was sind unsere Leiden und über was seufzen wir und klagen wir? Ich glaube, als Schweizer finden wir sehr häufig etwas zum Klagen. Und wenn es nur das Wetter ist, das uns nicht passt. Die Bibel sagt uns, dass es auf dieser Welt nicht automatisch besser wird. Sogar umgekehrt. Bevor Jesus wird wiederkommen, wird es eine Zeit geben, wie zu Noahs Zeiten. Wo nur noch ein paar wenige gerechte waren. Die Bibel braucht auch das Bild von der Frau in der Wehe. Vielleicht haben es nicht alle körperlich erlebt, was es bedeutet. Einige haben es erlebt. Wehe sind nicht erstrebenswert. Aber es geht nicht ohne, damit das neue Leben da ist. Und die Wehe von dieser Welt kündigt an, dass Christus kommt mit seiner neuen Herrlichkeit und mit einer neuen, mit einem neuen Himmel, durch eine neue Erde. Aber vor dem Neuen gehören die Wehen dazu. Und es gibt ja für das Natürliche gibt es so Wehenschreiber. Jetzt wage ich mich auf ein Gebiet, das vielleicht nicht nur mein Fachgebiet ist. Aber es gibt Wehenschreiber, die zeigen da, wie stark und wie häufig und so. Es gibt auch Menschen, vielleicht auch Theologen in dieser Welt, die manchmal sich als Wehenschreiber fühlen. Wann kommt die nächste Wehe? Wie stark ist es? Wann ist jetzt Geburt? Und ich würde behaupten, kein Wehenschreiber kann sagen, wann die letzte Wehe war. Und kein Prophet und kein Pastor, oder wie sie alle heißen, kann sagen, das ist jetzt die letzte Wehe gewesen. Dass es die letzte war, ist, werden wir sehen, wenn das Neue da ist. Darum hüten wir uns davor, vor ganz spekulativen Aussagen. Etwas von diesen Wehen spüren wir manchmal. Tag für Tag, wenn wir in die Welt schauen. Unglücklicherweise, sagt der Paulus, unglücklicherweise ist das Leiden unumgänglich, die Wehen sind unumgänglich, bevor das Neue da ist, bevor Christus kommt. Wir können und werden das Leiden und das Leid in unserem Leben nicht umgehen können. Das ist vielleicht ein bisschen eine bittere Pille. Aber die Leiden bringen uns, wenn wir im Vertrauen zu Jesus leben, immer auch ein Stück näher zu ihm. Nicht automatisch. Ihr kennt das Sprichwort, Not lehrt beten oder fluchen. Aber ich hoffe, dass dort, wo wir mit Jesus schon unterwegs sind, dass es uns näher zu Jesus bringt und weniger über das Schimpfen. Aber dass uns Leiden näher zu Jesus bringen, das sehen wir nicht mit den Augen, die da oben im Kopf drin sind. Das sehen wir nur durch Glauben durch. Dass wir zu Jesus werden kommen, wo der echte Überblick hat. Mir gefällt das Wort, Jesus hat den Überblick. Jesus sieht über das Leiden raus. Jesus hat den Überblick. In dem liegt unsere Hoffnung. Weil Jesus uns verheißen hat, zugesprochen hat, versprochen hat und sogar vererbt hat. Seine Herrlichkeit. Wir werden also weiterhin um Heilung beten. Kommt, betet füreinander, wir wollen füreinander beten um Heilung. Wenn jemand krank ist. Wir wünschen und beten um das Wegfallen von Leiden, von Krankheit. Wir beten um Frieden. Wir wünschen uns Frieden. Und dass die Waffen wieder mehr schweigen. Aber das sind unsere Wünsche und das ist nicht unsere Hoffnung. Ich habe so ein paar Lieder, ich sage denen so Herzens- und dunkle Nachtlieder. Das sind nicht Lieder, die ich ausgelesen habe. Ich glaube, die Lieder haben manchmal mehr in mich ausgelesen. Das sind so die Lieder, wo mir dort das Herz drohlen, manchmal, wenn ich nicht ganz klar denke, ebenso, wenn ich ein bisschen umnachtet bin. Und bei mir ist es manchmal in der Nacht. Eins von diesen Liedern ist genau so ein Hoffnungslied. Es hat so wenig Text, dass ich es auch in der Nacht meistens zusammenbringe. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Das ist für mich ein Ausschrecken, ein Festheben an dieser Hoffnung. Christus ist meine Zuversicht, auch wenn ich sonst manchmal umnachtet bin. Meine Hoffnung ist Christus, der wird kommen und uns vor allem Leiden mal wird erlösen. Dann wird ich gesund sein. Dann werden wir alle glücklich sein. Dann werden wir alle gesund sein. Und dann werden wir alle leben, weil wir in Jesus leben. Und der zweite Bibeltext, den ich für heute Morgen mit euch noch bedenken möchte, 2. Korinther 4, ich lese ab Kapitel 2. Korinther Kapitel 4, ab Vers 16, so geht's. Ich lese draus, darum werden wir nicht müde, sondern auch wenn unser äußerer Mensch verfällt, so wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, sie zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir uns nicht nur auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare fokussieren. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir ja auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Es geht noch ein bisschen weiter, ihr könnt es nachlesen auf den Schritt im Alltag oder in der Bibel. Der Paulus vergleicht unser Leben mit dem Zelt, genauer eigentlich noch mit der Laubhütte. Ich weiß nicht, wer von euch mal in Israel war am Laubhüttenfest. Ich war es nicht, aber es gibt heute Möglichkeiten, das auch sonst zu sehen. Eine Laubhütte macht man, indem man rausgeht, Äste abschneidet und ein Häuschen baut. Und im warmen Klima von Israel sind die Äste nicht so besonders lang frisch. Man lebt ziemlich genau eine Woche in dieser Laubhütte. Von Sabbat bis zum nächsten Sabbat. Aber die Hütte ist vergänglich. Mit dem vergleicht der Paulus, sagt, wir leben mit unserem Leib in so einer Laubhütte, die verdorrt und nichts mehr nützt. Sie ist vergänglich. Man schneidet frische Äste ab, stellt sie auf, wohnt für eine Woche drin, die Äste verdorrt und man tut es auf die Seite. Wir werden geboren, wir wachsen, wir reifen und eines Tages wird es verdorren und auf die Seite gelegt. Wir sterben oder Christus kommt vorher zurück. Und im Bibeltext steht, es ist gut so. Wenn das Irdische vergeht und das Ewige näher kommt. Ich mache es ein bisschen praktisch. Wer von euch hat echt in den Spiegel geschaut heute Morgen? Mit jeder Falte, die wir haben, sind wir ein Stückchen näher bei Jesus. Und mit jedem grauen Haar oder mit jedem Haar, das fehlt, sind wir dem ewigen Zuhause ein Haarbreite näher. Wir probieren ja alles zu machen, dass man es nicht so sieht oder dass die anderen nicht so sehen sollten. Schaut einmal in eurem Laden, wie viel Fläche das die Produkte einnehmen. Ich schlage euch einen Perspektivenwechsel vor. Vielleicht hat es etwas zu tun mit meinem Alter, dass ich jetzt den Vorschlag mache. Schaut doch in den Spiegel und sagt, hurra, ein graues Haar. Ein Stückchen näher an dieser Herrlichkeit von Jesus. Es ist eine Bestätigung von unserer Hoffnung. Dass das, was Jesus gesagt hat, gewiss wird eintreten. Es ist eine andere Perspektive, wie wir uns gewöhnt sind, gell? Hurra! Ein Stückchen näher am Heiland. Aber ich lade euch ein zu diesem Perspektivenwechsel. Sag etwas Freches, Frauen. Schreibt es doch mit dem Lippenstift, den ihr habt, mal auf den Spiegel. Ja, bei den Männern weiss ich gar nicht, was sie sollen. Wir wollen um Heilung beten, wenn jemand krank ist. Und der Herr tut immer wieder Wunder. Aber wenn Jesus nicht wird vorher kommen, werden wir zu ihm gehen aufgrund von Krankheit und Schwachheit. So ist das Leben. Der Wunsch, gesund stark zu sein, ist normal. Und ich glaube, der ist auch gesund. Aber unsere Hoffnung ist eine andere. Ist vom Himmel her von Jesus. Wir dürfen wünschen. Ich schließe ab und sage, lasst uns Wunsch haben. Und beten dafür. Aber auch an dieser Hoffnung festheben auf die Wiederkunft von Jesus und auf seine endgültige Herrlichkeit. Und ich schließe mit dem Bibelwort auch einem Lobpreis aus dem 1. Petrusbrief. Gepriesen sei der Gott unseres Vaters und Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neugeboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt oder ausgefüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält, als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird.
Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Deshalb seid voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn es Gott so will, für eine kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werden. Das geschieht, damit euer Glaube sich bewähren kann, als festes Vertrauen auf das, was Gott euch geschenkt und versprochen hat. Amen.